klar, man kann zu jeder Zeitpunkt des Jahres und in jeder Unternehmensphase sagen, ich möchte jetzt verkaufen. Aber dann muss man realistisch für sich sehen, was das heißt an Vorarbeiten, an Gestaltungen, die man vielleicht noch im Unternehmen ergreifen muss. Und der ich will verkaufen und überlegst mir heute und wäre gerne in 3 Monaten durch. Ja, das geht. Aber das geht eigentlich immer zulasten des Verkäufers.
Nachfolgen im Mittelstand. Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf. Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen heute im Podcast Nachfolgen im Mittelstand. Alexander Reichel, geschäftsführender Gesellschafter der Oak Street in München und ein Marktbegleiter der TLC. Alexander, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Mir brauchst du dich nicht vorzustellen, aber unseren Zuhörern gib doch mal einen kurzen Überblick über dich, die Oak Street und die Frühlingsgefühle, über die wir heute sprechen wollen.
Wow, das ist ein ziemlich breites Themenspektrum. Danke dir, Timo. Wer wir sind, ist relativ einfach. Wir sind ein Team aus Menschen, die sich mit Unternehmensverkäufen, mit Unternehmenskäufen, also mit der anderen Seite, mit der Buy-Side, mit Transaktionen im Allgemeinen beschäftigen. Wir begleiten mittelständische Unternehmen, wir begleiten aber auch Käufer bei ihrer Suche nach einem Unternehmen von dem Einzelkandidaten, der irgendwann mal sagt, ich kann das und ich will Unternehmer sein von einem Unternehmen, bis zu einem Investor, der sagt, ich brauche irgendwas Bestimmtes in meinem Portfolio und kann einem Unternehmen ein gutes Zuhause bieten. Da sind wir unterstützend tätig.
Ja, die Oak Street gibt es seit?
Oh, das ist schwierig. Wir haben mal ein kleines Büro ganz Anfang übernommen, 2016 mit einem Vorgänger, der damals dann mein quasi Seniorpartner war. Den gab es schon 20, 25 Jahre. Die Oak Street an sich, die feiert nächstes Jahr ihr 10-jähriges in dieser Besetzung und unter dem Namen Oak Street.
Ja, prima. Ihr seid ein kleines Team. Das heißt, ihr habt wie viele Personen an Bord?
Wir sind 9 Köpfe. Von Projektleitung über Marketing, über der große Begriff Business Development. Wir brauchen ein bisschen die Größe, weil wir machen ja nicht nur Transaktionen, sondern das Thema Nachfolge oder Mittelstand, ja, das brennt uns irgendwie emotional sehr auf der Seele. Darum machen wir Veranstaltungen zu dem Thema. Wir versuchen, Orte zu schaffen, wo man ja zusammenkommen kann. Als Prozessbegleiter, als Unternehmer, der vielleicht irgendwann mal verkaufen will und sich darauf vorbereitet oder auch als Käufer, wo man einfach reden kann, sich austauschen kann, wo man Klartext reden kann, wo man ja auch mal einen Bankdirektor neben sich sitzen hat und mit dem drüber reden kann. Wieso kalkulierst du so seltsam, wenn ich eine Betriebsmittelkreditanfrage stelle oder sowas? Also einfach einen offenen Raum oder andere Veranstaltungen wie unsere Mittelstandslounge, wo wir mit Partnern zusammen Veranstaltungen machen, die nur für Unternehmer sind, also wo man wirklich peer-to-peer unter sich ist und nochmal ein bisschen austauschen kann, weil das ist die Grunderfahrung, die wir machen draußen im Markt, wenn wir mit Unternehmern sprechen. Da ist so viel Wissen, so viel Erfahrung, so viel auch Kraft und Wollen da, wenn man da die Richtigen zusammenbringt und das ist unser Motto als Unternehmen, dann entsteht da einfach was. Also das ist das, was die Gänsehaut erzeugt und was Dinge voranbringt. Oft kennen sich die richtigen zwei halt einfach nur nicht. Und unsere Kernaufgabe als Unternehmen ist, glaube ich, da, wo wir ja Geld verdienen wollen, die richtigen zusammenzubringen auf Käufer- und Verkäuferseite, aber auch die richtigen Prozessbegleiter, die man dafür halt einfach manchmal braucht, denen der den juristischen Sachverstand liefert, aber auch eben ja die richtige Bank, die den Geschäftsmodell versteht und dann finanziert. Aber auch ganz andere Themen. 2 Unternehmer, die sagen, hey, ich brauche irgendeine andere Wertschöpfungsstufe noch und wenn ich den richtigen kennen würde, dann könnte ich mit dem zusammen meinen eigenen Laden deutlich voranbringen. Und diese Breite, ja, die geht einfach nicht als Einzelkämpfer, sondern die geht nur in einem Team und da versuchen wir so langsam und organisch zu wachsen, damit ja auch wir die richtige Kombination haben. Die Voraussetzung ist,
ein Teammitglied muss immer besser sein als ich. Dann bin ich zufrieden, weil dann weiß ich, dann wird alles besser und das ist gar nicht so schwer. Also wenn ich mich umgucke im Kreis derer, die in der Oak Street arbeiten, dann bin ich sehr zufrieden, was sich da an Qualität zusammengefunden hat.
Das glaube ich dir aufs Wort. Ich kenne dein Team ja auch ganz gut. Aber gehen wir mal zum Thema Frühlingsgefühle. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört. Das sind ein paar Hähne vorm Haus, die das erste Konzert machen für den Frühling. Aber wir wollen über die Verkaufssaison sprechen im Mittelstand. Da stellt sich die Frage, ist jetzt im Frühling die Zeit, wo Unternehmer, Unternehmerinnen darüber nachdenken, ihr Unternehmen zu verkaufen?
Ich glaube, wenn es wärmer wird und wenn die Sonne scheint, ja, das belebt uns alle. Also belebt mich auch, merke ich. Plötzlich werden Dienstreisen zu einem Mandanten was Schönes, weil man draußen in der Sonne unterwegs ist. Der Kern ist aber vielleicht wirklich, naja, es ist die Saison, es ist die Frist, wo man an seinem Jahresabschluss sitzt, wo viele Unternehmer da draußen nicht nur eine BWA haben, sondern langsam ihren Abschluss fertig haben oder haben sollten und sich die Zahlen angucken und nachdenken, wenn es gut läuft, hey, ist das vielleicht jetzt der Punkt, wo ich mich umsehen sollte nach jemand? Wenn es nicht so gut läuft in den Zahlen, auch zu sagen, boah, will ich das wirklich noch 2, 3, 4, 5, keine Ahnung, 10 Jahre weitermachen oder ist nicht der Zeitpunkt, das abzugeben? Man redet manchmal von Frühjahrsmüdigkeit, was ich nach ein paar Jahren der Multikrisen, nennt man das, glaube ich, auch sagen kann im Markt. Ich erlebe in Erstgesprächen oder auch auf Veranstaltungen im Moment viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die wirklich müde sind, die sagen, boah, ich möchte einfach mal 2, 3 normale Jahre wieder machen und nicht mich mit Trumpschen Ideen in den USA auseinandersetzen müssen und nicht wissen, wie die Planung weitergeht. Oder mit alte Regierung weg, neue Regierung her. Wie gehe ich damit um? Welchen Impact hat das auf mein Geschäft? Also ja, ich merke, dass da viele Gedanken drüber im Moment stattfinden, wie die Unternehmer vorgehen sollen und ob nicht ein Zeitpunkt zum Verkaufen jetzt ist.
Ja, das ist die Seite auf der Verkäuferseite, die Sicht. Aber tatsächlich merken wir hier auch auf der Käuferseite aktuell wesentlich mehr Regung. Also wir haben im ersten Quartal 2025 unwahrscheinlich viele Anfragen auf unsere Projekte bekommen. Scheinbar wird die Lage doch nicht so negativ eingeschätzt, wie sie in den Medien prognostiziert wird.
Ich glaube, dass etwas nicht mehr so gut planbar ist oder dass es Herausforderungen gibt, spricht nicht gegen eine Transaktion und spricht auch nicht dagegen, ein Unternehmen zu kaufen. Ich denke, Unternehmertum lebt davon, Herausforderungen klar zu sehen und mit denen umzugehen. Dann darf es auch ein bisschen kabbeliges Wetter sein, wie man, glaube ich, im Norden sagt, wenn man das mag. Es prägt mich gerade im Moment. Vielleicht ist das ein gutes Beispiel. Der Kontakt mit jüngeren Menschen, mit Studenten, mit Young Professionals, die man so nennt, die plötzlich den Mittelstand vielleicht auch wieder als was Spannendes entdecken. Ich habe vor, glaube 2 oder 3 Wochen durfte ich auf einer Veranstaltung von der WHU mit dabei sein und dort einen kurzen Impuls vortragen. Und ich gebe zu, ich bin eigentlich mehr beschenkt worden von den Studenten und dem, was ich dort mitnehmen durfte, als wahrscheinlich umgekehrt. Weil da ist eine Energie da ist eine Lust da und da ist eine Geschwindigkeit im Kopf und eine Vertrautheit mit neuen Technologien und ein Gestaltungswille, den finde ich grandios. Also da kriege ich deutlich mehr positive Ideen, wie es mit unserem Land oder mit unserer Gesellschaft und dem Mittelstand weitergehen kann. Da sind echt gute Leute. Ich merke nur auch, der Mittelstand klassisch, den loben wir zwar manchmal in Sonntagsreden, aber in der medialen Verbreitung wirken Startups manchmal super spannend, super sexy und der Ort, wo man hin muss. Wenn ich mir die wirtschaftliche Möglichkeit für einen jüngeren Angestellten oder einen Leistungsträger angucke, dann ist er in der Corporate-Welt bei größeren Konzernen sicher am Anfang finanziell besser gestellt.
Ist auch schneller kreditwürdig, um für sich und seine Familie über so einen Karriereweg vielleicht auch mal eine Wohnung oder irgendwann später ein Haus kaufen zu können. Das sind spannende Perspektiven und ich habe das Gefühl, wir trommeln vielleicht alle als Marktbegleiter, ihr wie wir und viele andere, nicht so sehr, was für tolle Möglichkeiten der Mittelstand per se als Arbeitgeber, aber eben auch für eine eigene unternehmerische Betätigung bringt. Ich finde, viele junge Leute haben da was, wie sagt der Engländer so schön, die Frage, what do you bring at the table? Also die haben Themen, die sind super toll und da gibt's Engpässe im Mittelstand, auch in der Unternehmensleitung, die damit was anfangen können. Also ich höre jetzt auf, weil sonst merkt man meine Euphorie an und im Moment begeistert mich das sehr, weil das ist ein Potenzial, das habe ich vor einem halben Jahr oder so in dem Maße noch nicht gesehen. Da sind wir als Markt, finde ich, aber auch nicht darauf vorbereitet. Damit müssen wir anders umgehen. Nachfolger dürfen aus meiner Sicht deutlich jünger werden, als sie es jetzt in der Regel sind. Wir dürfen deutlich jüngeren Menschen vielleicht in einer anderen Einbettung bei der Nachfolge, vielleicht müssen wir die Systematik überdenken, aber ich glaube, wir dürfen deutlich jüngeren Menschen die Chance geben, Nachfolger in mittelständischen Unternehmen zu werden.
Dann lass uns doch mal einen Punkt aus unserer Agenda tatsächlich jetzt hier nach vorne holen. Das Thema Search Funds. Ich sehe dieses Thema, ich sehe gerade dein Gesicht, ich sehe dieses Thema als halbwegs kritisch, aber auch halbwegs positiv an. Was sind Search Funds? Es sind in der Regel ein, zwei sehr gut ausgebildete junge Menschen, gerade die du gerade beschrieben hast, die mehr oder weniger freigestellt werden von Kapitalgebern, um ein Unternehmen zu kaufen. Deine Meinung dazu?
Ich denke, ab jetzt wird dieser Podcast seinen zeitlichen Rahmen sprengen, weil das ist ein so weites Feld. Also, hätte ich in einem nächtlichen Traum mir vor 2 Jahren was wünschen können, dann hätte ich mir gewünscht, dass es guten Menschen, ob jung oder älter, egal, die sagen, ich will Nachfolger werden, ich will die Verantwortung übernehmen, dass es ein System gibt, denen Geld an die Hand zu geben, Eigenkapital, gleiches Geld, um das auch möglich zu machen. Weil die Kombination guter Kopf und finanzielle Ausstattung ist für eine Situation der Nachfolge sicher ein Traum. Also von daher, juhu, danke, dass es sowas gibt. Search Funds klingt super sexy, klingt neu. Es gibt auch sicher Regionen, da gab es da schon erfolgreiche Transaktionen und da sind die ein bisschen hipper. Da ist die USA mit ihrer anderen Risikobereitschaft auch ein bisschen schneller gewesen als jetzt wir. Ich habe auch mit dieser Systematik gar kein Thema. Ich finde, sie wird nur handwerklich echt mies gemacht. Und wir haben uns die Zahlen mal angeguckt. Wir haben in den letzten, 6 Monaten, 12 Monaten, 14 oder 15 Kandidaten in unseren Verkaufsprojekten gehabt, die über einen Search Fund gearbeitet haben. Und da muss ich sagen, dreht mein Team bei den Anfragen schon die Augen, weil da einfach handwerkliche Schwächen drin sind, die, glaube ich, nicht sehr oft zum Erfolg führen. Also Methode an sich, System an sich, Search Fund, finde ich super gut. Aber da müssen wir noch ein bisschen schrauben, dass der Markt damit wirklich umgehen kann und Spaß dran hat.
Ja, also wir haben auch sehr, sehr viele Anfragen von Search Funds zu Projekten. Und was mich so ein bisschen irritiert, ist einfach, dass die Angebote, die aus den Kanälen kommen, was den Kaufpreis anbetrifft, in der Regel mit 3 Bestandteilen klassifiziert werden. Das ist der Fixkaufpreis, der ist relativ niedrig. Dann haben wir ein hohes Verkäuferdarlehen und gerne noch ein Earnout. Und da drehen natürlich die einen oder anderen Verkäufer die Augen, weil sie einfach sagen, das sind Angebote, die weit unter dem sind, was wir eigentlich uns vorstellen. Und es bringt so ein komisches Licht auf die Search Funds. Obwohl die Jungs und Mädels, die wir da kennengelernt haben, sehr, 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 sehr höflich sind. Man muss jetzt vielleicht nicht bei jeder Aussage oder jeder Antwort vom Unternehmer Danke sagen, aber sehr, sehr höflich und sehr, sehr gut ausgebildet sind und sich auch in das Thema sehr gut einarbeiten können.
Mhm. dann schauen wir doch gerne auf das Positive. Ich glaube, eine mittelständische Transaktion lebt davon, dass auf der Käuferseite jemand das Vertrauen oder besser das Zutrauen von der Verkäuferseite gewinnt. Und ja, das können die Persönlichkeiten, die da als Searcher unterwegs sind, glaube ich, grundsätzlich oft leisten. Die wollen, die sind überzeugt, die setzen eine Zeit ihres Lebens als Searchy und später auch als Unternehmer ein. Das verdient allen Respekt und die sind ja oft aus der Teil der Generation, die leistungswillig und gut ausgebildet ist. Super gut. Also da mag ich diese Systematik auch. Die Angebotsstruktur, die du ansprichst, naja, da scheint es einen internen Standard zu geben, mit dem sie das versuchen. Der ist aber selten spezifisch für ein konkretes Unternehmen oder Verkaufsobjekt ausgerichtet. Und das ist, glaube ich, schwer. Damit zerstöre ich die menschliche Basis, die ich vielleicht vorher aufgebaut habe und das Zutrauen, weil ich den Hygienefaktor, und mehr ist es nicht, der Preis ist aus meiner Sicht in den seltensten Transaktionen wirklich der oberste Punkt, sondern der muss halt passen, der muss irgendwie in der Range liegen. Aber ich kriege wegen 50.000 oder 100 oder 1 Million mehr nicht immer den Zuschlag. Das Gesamtpaket muss passen und das ist hier oft nicht. Und da, glaube ich, gibt es so ein paar Geburtsfehler in dieser Search-Fund-Struktur. Wenn ich mich an Äußerungen von Unternehmern auf diese Angebote hin erinnere, die können diese Konstruktion nicht greifen. Da sitzt ein Mensch vor einem, wo man weiß, naja, der begleitet es jetzt und der ist das Gesicht. Aber eigentlich sitzen da ganz andere Menschen dahinter, eben der Fund, der das Ganze finanziert, die graue Eminenz, die nicht mit am Tisch sitzt und die aber eigentlich den größeren Teil der Mittel stellt und die eigentlich die größere Macht hat. Nicht nur jetzt bei der Akquisition, sondern auch später. Das heißt, eigentlich entsteht da eine Angst. Was wollen die denn wirklich? Wer sind die denn? Also da fehlt dieses Vertrauen. Dir kann ich mein Unternehmen anvertrauen. Du wirst mit meinen Mitarbeitern gut umgehen. Du wirst vielleicht meinen Standort erhalten. Du wirst fair zu meinen so lang aufgebauten Kundenstamm sein und so weiter. Also die Themen, die vielleicht echt wichtig sind, die kann mir der Searchy ja gar nicht garantieren, weil er die Macht nicht hat. Wenn nach der Akquisition der Fund sagt, na, wir trimmen das Ganze jetzt auf, keine Ahnung, irgendein bestimmtes Ziel oder auf Cash-out, ja, dann passiert das. Dann hat er mit seinen 20-25% kaum eine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, wenn er denn überhaupt nach dem Gesellschaftervertrag eine Chance hat, die Geschäftspolitik wirklich maßgeblich zu beeinflussen, was er nicht hat. Da, glaube ich, sind die Machtverhältnisse schon klar versetzt. Das heißt, ich arbeite eigentlich mit einem Botschafter des eigentlichen Eigentümers und nicht mit dem Nachfolger. Und selbst wenn das nicht so ist, entsteht oft der Eindruck. Und das funktioniert, glaube ich, nicht. Und einen kleinen Aspekt noch. Ich glaube, wenn ich als Searchy, also wenn ich mich da hineinversetze in die Situation, dann darf das ja nicht schiefgehen. Also ich bringe ein bisschen Eigenkapital schon mit. Ich bringe 1, 2, 3 Jahre im Suchen oder 2 Jahre im Suchen in dieses Projekt ein und später dann auch in die Übernahme der Verantwortung, deren, ich würde mal sagen, manchmal fast krampfartige Auswahl eines Objekts, weil es ja sicher sein muss. Es muss gut und es muss stabil sein und es muss Gewinn machen und es muss möglichst wiederkehrende Umsätze haben und. Das ist eine Überfrachtung an Anforderungen, die mittelständische Unternehmen oft nicht erfüllen können. Und wenn sie es erfüllen, ja, es gibt solche, naja, dann suchen das eine ganze Reihe von Käufern mit ganz tiefen Taschen. Und dann komme ich als Search Fund vielleicht gar nicht mehr dazu. Also mir fehlt da manchmal die realistische Einschätzung des Marktes, wo man denn wirklich einen Zuschlag bekommen kann. Aber das halte ich alles für Geburtswehen. Das ist alles behebbar. Das ist alles, wenn sich die Marktplayer auch vielleicht ein bisschen mehr unterhaken und sagen, wie kriegen wir denn solche guten Leute mit einem unbestritten vernünftigen Funding, wie kriegen wir die in die Verantwortung, in die Deals rein? Dann muss man halt vielleicht ein paar Veränderungen in der Angebotsstruktur, im Vorgehen, in der Offenlegung der tatsächlichen Machtverhältnisse ergreifen. Aber dann kann das flutschen. Da ist so viel Gutes in dieser Schüssel, da kriegen wir eine gute Suppe raus.
Ja, da bin ich gespannt. Aber lass uns doch mal zu den Verkäufern wiederkommen. Die 7 wichtigsten Insights. Timing ist alles. Was versteht man darunter?
Ich glaube, dass eine Maßnahme schwer zu jedem Zeitpunkt, zu dem man sie ergreift, unterscheidbar ist in gut und schlecht. Ich glaube, Timing ist einfach das Entscheidende. Und das ist beim Unternehmensverkauf schon auch. Klar, man kann zu jeder Zeitpunkt des Jahres und in jeder Unternehmensphase sagen, ich möchte jetzt verkaufen. Aber dann muss man realistisch für sich sehen, was das heißt an Vorarbeiten, an Gestaltungen, die man vielleicht noch im Unternehmen ergreifen muss. Und der ich will verkaufen und überlegst mir heute und wäre gerne in 3 Monaten durch. Ja, das geht, aber das geht eigentlich immer zu Lasten des Verkäufers. Das heißt, ich habe ein gutes Geschäftsjahr 2024 abgeschlossen, habe jetzt gute Zahlen, dann heißt es nicht, dass jetzt der gute Zeitpunkt ist zu verkaufen, sondern man muss sich das in Ruhe angucken und es braucht Vorbereitung. Gehen tut's trotzdem, aber man zahlt halt im Zweifel den Preis dafür, wenn es nicht geht. Genauso die andere Extremposition, ich habe schlechte Zahlen 2024 und krieg sie 2025 vielleicht auch noch nicht so schnell wieder nach oben, dass ich sie Hard Facts in meinen Büchern zeigen kann. Natürlich kann ich dann auch verkaufen, aber ich werde meine entsprechenden Abschläge im Preis hinnehmen müssen. Also gehen tut's immer, wenn das Unternehmen im Kern vernünftig ist, aber das Timing ist, denke ich, sehr entscheidend. Und da lohnt sich's, in Ruhe sich hinzusetzen und sich mal die Karten zu legen, vielleicht auch ein bisschen zu investieren in eine Erstberatung oder in eine Ersteinschätzung, um so eine Wahrnehmung mitzukriegen. Wie entwickeln sich die Preise? Wie ist die Nachfrage? Ich glaube, wir kennen beide so manche Zeiten in den letzten 1, 2, 3 Jahren, wo man als CNC-Fräser eigentlich einen Verkaufsprozess nicht starten musste, weil er keine Aussicht auf Erfolg hatte. Weil alle gesagt haben, sie verkaufen jetzt und dann sind halt 30, 40 Betriebe gleichzeitig im Markt. Da kämpfst du überhaupt um Aufmerksamkeit. Und wenn man sich fokussiert auf sein eigenes Geschäft, kann man das kaum beurteilen. Da braucht man jemand, der sagt, was passiert denn da draußen?
Ja, das ist die Sicht der Zahlen, die ist natürlich sehr, sehr wichtig. Zum einen die Vergangenheit, aber auch die Zukunft. Jetzt sind aber Zahlen im Verkaufsprozess ja nicht unbedingt das Allumfängliche und das Wichtigste, sondern auch Persönlichkeiten spielen eine Rolle.
Tatsächlich?
Oh, doch nicht.
Naja, weiß ich nicht. Also ja, natürlich. Ich glaube, das Segment, für das wir tätig sind, darf es sich erlauben, Menschlichkeit einen oder den menschlichen Faktor einen hohen Wert zu geben. Und das mag ich ja auch. Also das ist schon Teil auch unserer Ausprägung. Auf der anderen Seite, die vielen Geschichten, die man vielleicht als Verkäufer auch erzählen kann über sein Unternehmen oder über das Marktpotenzial, das man hat, über den Marktzugang, das man hat, über was auch immer. Ja, da kann man oft sehr, sehr lange Listen mitmachen. Nur muss diese Qualität in der Hand des Richtigen oder der Richtigen auch ein Ergebnis zeigen. Und das ist am Ende des Tages immer der Gewinn. Wir reden nicht von einer Hilfsinstitution, sondern wir reden von Unternehmen, die Gewinnerzielungsabsicht haben und haben müssen. Das ist ihr Kern, sonst haben sie kein Geld, ihre Mitarbeiter vernünftig zu bezahlen und sonst haben sie auch kein Geld zu investieren und auf die Veränderung des Marktes umzugehen. Und da gebe ich zu, kriege ich regelmäßig einen dicken Hals. Ich möchte keine schärferen Worte verwenden, aber das ist einfach müßig. Wenn dir der Erste erzählt, dass er so einen tollen Kundenstamm hat, aber einfach keinen Gewinn macht, dann ist es okay. Dann guckt man sich die Gründe an. Wenn man im Laufe eines Lebens als Prozess oder als Nachfolgebegleiter das zum 30. Mal hört, dann gebe ich zu, dann reicht's irgendwann. Und dann wird man vielleicht auch deutlicher, ja, aber warum konntest du daraus nicht das Ergebnis erzielen? Oder es mag schon sein, dass deine Leistung super einmalig ist aus deiner Sicht, aber der Markt sieht es nicht so, weil du keine Preise durchsetzen kannst, die das auch wirklich bestätigen würden. Und das funktioniert nicht. Und da fürchte ich, sind viele Unternehmer doch noch in einer Traumwelt gefangen, die sie im Kaufpreis so nicht wiedergespiegelt bekommen. Und es ist eine blöde Rolle, aber ja, die gehört zu unserem Berufsstand dazu, dann derjenige zu sein, der sagt, nee, ist nicht so. Oder dann hättest du es halt gezeigt, dann sehen wir uns in 2 Jahren gerne wieder und dann mach halt 2 Jahre wirklich gute Gewinne. Und Überraschung, viele deiner Marktbegleiter schaffen das. Wir sehen so viele Gewinn- und Verlustrechnungen übers Jahr aus unterschiedlichen Branchen, aus unterschiedlichen Bereichen, aber es gibt oft mehrfach Nennungen, die wir sehen oder wo wir auch in der Verbandsarbeit im Fachverband Nachfolge im BDU uns gegenseitig mal angucken, wie sich die Branchen so entwickeln. Naja, da gibt's halt immer ein paar, die eine sehr gute Leistung bringen, weil sie bestimmte Dinge anders machen. Und es gibt ein paar, die sind nicht so toll in ihrer Performance. Das hat schon immer einen Grund. Und es liegt selten an dem Standort, an dem man ist, sondern sorry, es liegt doch tatsächlich oft an der Person, die vorne dran steht.
Ja, das Wort Potenzial, ich sag meinen Verkäufern immer, nimm das nicht so oft in den Mund in Management-Meetings. Spätestens beim dritten Mal fragt der Käufer, warum hebst du das Potenzial nicht selbst? Und dann kommt man auf eine gefährliche Situation, die eindeutig Richtung Earnout geht.
Ja, wir machen das gerne so, wenn wir die Käuferseite begleiten und der Verkäufer ist so stolz auf sein Unternehmen, was er sein soll und auch gerne ist. Aber er nennt das Potenzial, dann differenzieren wir einfach. Wir gucken uns an, was ist das Unternehmen als Einzelunternehmen, so wie es jetzt ist, wert bei einer sauberen Betrachtung. Zur sauberen Betrachtung kann ich gleich noch was sagen. Und ja, welche Möglichkeiten gibt es? Und vielleicht kann man sich dann darauf einigen, dass man für diese Möglichkeiten, wenn man die vielleicht ja auch noch gemeinsam nach der Transaktion für das Unternehmen aufschließen kann, vielleicht kann man die ja tatsächlich heben, aber die gehen dann ja in die Risikosphäre des Käufers und dann soll der Käufer auch bitte dafür den Gewinn haben. Aber ja, dann arbeiten wir eben mit einer Earnout-Struktur. Und das ist gar nichts Böses. Das ist auch gar keine Vermeidung von einem hohen Kaufpreis, sondern der Earnout ist oft die faire Antwort auf, du kannst es sehr gut beurteilen, lieber Unternehmer, was noch an Potenzial da drin steckt. Wenn deine und meine Kraft, also deine als Verkäufer, meine als Käuferkraft, das gemeinsam heben kann in den nächsten 1, 2, 3 Jahren, ja, herzlich willkommen, dann gebe ich dir gern davon ein gutes Stück ab. Wenn es aber nicht kommt, dann kann ich dir nicht einen fiktiven Kaufpreis auf Ergebnisse und auf Leistungsfähigkeit des Unternehmens zahlen, die vielleicht einfach nicht da sind. Und irgendwann muss auch gut sein. Irgendwann ist der Grund des Erfolges des Verdienst des Käufers und nicht mehr des Verkäufers. Der Verkäufer hat eine Grundlage geschaffen und dafür muss er sauber und fair entlohnt werden. Das ist einen Preiswert, aber einen Marktpreiswert. Und den kann man auch wirklich zahlen. Und zu diesem Thema Marktpreiswert, ich kann es nicht hören, wenn ein Unternehmer den Wert seines Unternehmens daraus ableitet, was er für seine persönliche Lebensführung in den nächsten Jahren braucht. Und das passiert tatsächlich so. Auch gerne mal, wenn es mehrere Gesellschafter sind, dass jeder sagt, na ja, ich brauche, keine Ahnung, 1,5 Millionen zum Leben und wir sind 4 Gesellschafter, also wünschen wir uns einen Kaufpreis X. Ja, das kann man schon machen, aber das ist es nicht. Der Maßstab ist, was kann dieses Unternehmen in der Zeit nach der Transaktion tatsächlich an Ergebnis, an positiven Cash generieren. Damit kann ich den Kauf refinanzieren und damit kann ich das Unternehmen weiter am Leben halten. Wenn das nicht greifbar ist oder mit einer gewissen Sicherheit kommt, dann ist der Kaufpreis eben deutlich niedriger.
Ja, heißt also, die Kaufpreisvorstellungen, die oftmals unrealistisch sind, würden im Prinzip einen Deal, einen Verkauf des Unternehmens verhindern.
Ich glaube, dass das oft genug so ist. Also das ist jetzt kein seltenes Erstgespräch, das wir führen, dass jemand sagt, er hat schon Gespräche geführt, also ein Unternehmer, aber die bieten ihm alle nicht den Preis, den er haben will. Das kann einen guten Grund haben, weil er es nicht geschafft hat, die Qualität seines Unternehmens richtig zu präsentieren. Das ist Handwerk, da kann man helfen mit unserer Profession, dass man einem Käufer hilft zu erkennen, wo denn der Mehrwert ist oder dass er vielleicht mit den falschen möglichen Käufern gesprochen hat. Für Unternehmer scheint es oft eine Herausforderung zu sein, ihr Unternehmen als Produkt zu sehen. Also die Frage, für wen ist mein Unternehmen besonders viel wert? Wer kann was damit anfangen? In welche Unternehmensgruppe könnte ich mich zum Beispiel einordnen, dass die anderen Unternehmen mich dort ergänzen oder ich das Geschäft der anderen Unternehmen in dieser Gruppe ergänze? Da entsteht gerne mal ein Mehrwert, der auch einen anderen Kaufpreis möglich ist. Und ja, da muss man vielleicht ein bisschen den Markt kennen und es tun. Aber ja, der Kaufpreis in den Köpfen eines Unternehmers ist oft nicht so, wie der Markt ihn gerade einschätzt. Und das ist eine Herausforderung am Anfang des Projekts. Für uns, ich merke langsam, je mehr ich mit anderen Marktbegleitern spreche, dass die diesen Teil nicht so gern übernehmen. Aber für uns heißt das heute im Projektansatz immer noch, dass wir da in die Bütt gehen, dass wir auch in die Diskussion gehen und auch klar sagen, wenn ein Unternehmer denkt, sein Unternehmen ist 10 oder 20 Millionen wert, dass es halt vielleicht nur 8 Millionen sind oder vielleicht auch nur 7 oder weniger. Und da müssen wir irgendwie ein Einvernehmen finden. Ich finde es fürchterlich, wenn ein Unternehmen im Markt ist, wenn dann der Verkäufer auf einen möglichen guten Käufer trifft und das einzige Problem, das sie miteinander haben, ist die unrealistische Kaufpreisvorstellung. Weil das killt eine Transaktion und das ist dann gerne mal sehr, sehr schade, weil es gibt selten 50 mögliche Käufer im Markt. Das ist so gut wie nie. Also das ist vielleicht mal eine Handvoll, wenn man den Prozess gut macht, an wirklich zahlungsfähigen, zahlungswilligen und geeigneten Käufern. Also muss man ein bisschen sorgfältig damit umgehen. Man kann nicht sagen, das Blümchen jetzt gefällt mir nicht, ich nehme das nächste oder übernächste Blümchen. Nein, so ein Prozess braucht eine gewisse Ernsthaftigkeit und auch eine von der Verkäuferseite eine Abschlussbereitschaft, wenn auf der Gegenseite ein gutes Angebot da ist. Sonst ist ein Unternehmen auch für ein paar Jahre verbrannt. Und dann kann man erst mit großem Abstand neu anfangen.
Ja, bei uns ist jetzt ein Verkäufer über die Deutsche Unternehmensbörse, die DUB, aufgeschlagen. Interessantes Thema, schönes Unternehmen, 500.000 EBIT, glaube ich, hat er in die Anzeige reingeschrieben. Der gleiche Käufer ist auch bei euch aufgeschlagen. Ich habe mit dem Andreas Berndl darüber gesprochen. Und ja, die Schwierigkeit, ich will 3 Millionen. Bei 500.000 EBIT mag das ja vielleicht noch okay sein, aber wenn man die Vorjahreszahlen sieht, die bei weitem nicht dies erreicht haben, vielleicht ein schwieriger Markt, dann wird es halt schwierig. Dann müsste man schauen, wie man so Leute, so Verkäufer einnordet in eine vernünftige Kaufpreisvorstellung. Oder man hat das Glück, dass der goldene Ritter auf dem weißen Schimmel kommt, der sagt, ja, wie du vorhin gesagt hattest, es passt in mein System rein, es passt in mein Unternehmen rein und wir sind bereit, die 3 Millionen zu zahlen, während ein anderer vielleicht nur 2,2 zahlen würde. Ne?
Ja, da kommen wir wieder zu dem Punkt vorhin von Timing zurück. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn ein Unternehmer mit einem stabilen Unternehmen kommt, auf auch einer Ertragshöhe jetzt ist, die einen bestimmten Kaufpreis rechtfertigen würde, aber er viel mehr will. Dann heißt es aber, er kann nicht jetzt verkaufen, sondern man muss sich gemeinsam hinsetzen. Bei uns heißt es Exit Readiness, also die gezielte Vorbereitung eines Unternehmens auf einen späteren Verkauf, nicht auf einen jetzigen Verkauf, mit einzelnen Maßnahmen, um den Wert real zu steigern. Also früher gab es im Markt mal diesen Begriff mit Braut schön machen. Das kann ich nicht ausstehen. Das ist Blendwerk. Es hilft nichts, dass ich eine Wand neu weiß anstreiche, um dann zu sagen, das Haus ist in einem guten Zustand. Nicht bei einem Unternehmen. Beim Unternehmen geht es schon auch ein gutes Stück um Fundamentaldaten, die man gucken muss. Aber die kann man beeinflussen. Das ist Handwerk. Das sind Prozesse oder das sind Vorgehensweisen. Und manchmal ist es nur, was nehmen wir, die Inhaberabhängigkeit zu reduzieren. Wenn halt heute alles auf den Chef zuläuft und wenn der Chef morgen nicht mehr einsatzfähig ist, weil er einen Unfall hat oder weil sich die Gesundheit verändert, dann heißt das für viele Unternehmen oft, dass sie dann wirkliche Schwierigkeiten haben. Da kann man aber die Organisation in Richtung mehr Unabhängigkeit vom Chef umbauen. Ja, das dauert vielleicht 1-3 Jahre, aber das funktioniert. Das funktioniert auch bei überschaubar großen Unternehmen. Bei großen ist es manchmal allein wegen der Workload nicht anders möglich, hat aber einen großen Impact auf den Kaufpreis. Und da gibt es eine ganze Reihe, also einige Dutzend verschiedene, aber bewährte Maßnahmen, die man treffen kann. Und dann ist dieser Kaufpreis vielleicht wirklich deutlich höher. Und dann kriegt man ihn, wenn die Marktsituation sich nicht völlig verändert hat bis dahin, auch in 1-3 Jahren so durchgesetzt. Ich glaube, wenn man als Unternehmer sich regelmäßig neben dem laufenden Betrieb, also neben Weiterentwicklung, neben Kunden, neben klassischen Unternehmeraufgaben ein Stück weit gönnen würde, sich mit dieser Phase danach oder mit dieser ja für jeden Unternehmen und Unternehmer kommenden Phase des Übergangs beschäftigt, dass dann die letzten Jahre gar nicht mehr so hektisch werden. Also das dürfte einfach gerne ein Teil des normalen Lenkens sein. Und das sehen die Banken ja mittlerweile auch so und fragen und haben das als Teil ihres Konzepts auch in der Beurteilung eines Unternehmens und seiner Kreditfähigkeit ab einem gewissen Alter zu sagen, wie geht's mit dieser Nachfolge, wie geht's mit der Phase nach dir um oder wie geht's mit der aktuellen Phase, wenn du vielleicht ausfällst. Also da helfen schon einige, helfen in Anführungsstrichen, die Bank macht es natürlich aus Eigeninteresse, aber auch Insolvenzvorsorge oder die Pflicht der GmbHs mit kritischen Situationen schon umzugehen, zumindest indem sie sich fragen, das zahlt alles ein Stück weit auch auf die Verkaufsfähigkeit, auf die Werthaltigkeit und auf die Wertsteigerung ein.
Du hast vorhin das Thema Exit Readiness angesprochen. Damit einhergehend natürlich Hausaufgaben, die der Unternehmer, aber auch vielleicht der M&A-Berater dann erledigen muss. Und zahlt dieses denn auf den Kaufpreis ein und zahlt dieses auch auf die Dauer des Verkaufsprozesses ein?
Unbedingt. Wir haben als Oxid das Glück, dass wir 3 sehr erfahrene Menschen gewinnen konnten, die uns als Beirat begleiten, die von außen uns ein Stück weit in Frage stellen, ein Stück weit auch spiegeln. Wir haben eine Beirätin dabei, die selber als Kaufinteressentin im Markt unterwegs ist, die selber ein mittelständisches Unternehmen kaufen möchte neben ihren anderen Aktivitäten und die uns einen sehr klaren Spiegel auch vor unsere eigene Arbeit hält und sagt, was würde ich mir als Kaufinteressent wünschen, um in einem Kaufprozess schnell einschätzen zu können? Also was muss ich wissen, damit ich das Unternehmen beurteilen kann? Und was muss ich wissen, damit ich das Unternehmen auch bewerten kann in dieser Phase, um dem Verkäufer die Entscheidung zu geben, will er mit mir weiterreden oder will er das nicht? Und da scheint es im Markt sehr große Unterschiede zu geben. Wenn ich unsere Arbeit angucke, die Arbeit mit Unternehmern, bevor wir in die Vermarktung gehen können, dauert zum Teil mal 6-8 Wochen, weil wir eine bestimmte Struktur durchgehen und weil wir es glauben, dass man ab dem Vermarktungsbeginn einfach bereit sein muss, in der Zusammenstellung der Unterlagen, in der aussagekräftigen Aufbereitung und in der Aussagefähigkeit. Die Fragen, die da kommen, sind nicht immer die gleichen, aber die kommen aus einer gewissen Bandbreite. Da kommen keine großen Überraschungen mehr. Also die Schuhgröße der Unternehmerin wird selten gefragt. Da muss man sich nicht drauf vorbereiten. Aber andere Themen, Kostenstruktur nach Produkten und solche Themen, die kommen immer und die sind für die Beurteilung wichtig. Und je professioneller man vorbereitet ist und je besser man hier stabil und wahrheitsgemäß antworten kann, das reduziert auf der Käuferseite den Zwang, Risikovorsorge zu treiben. Natürlich kann man pragmatisch auch ein Angebot abgeben und man kann pragmatisch auch ein Unternehmen kaufen mit gar keiner so großen vertieften Prüfung. Aber dann muss man als schlauer Käufer, muss man irgendwann sagen, okay, ich habe eine gewisse Unwägbarkeit, es gibt einen Graubereich und den muss ich einpreisen, dieses Risiko, das ich übernehme. Was manche auch unterschätzen, es sitzt der Käufer, der Verkäufer und vielleicht 1-2 Berater mit am Tisch oder vielleicht noch ein Anwalt, der sich um Paperwork kümmert. Es sitzt noch jemand ganz Wichtiges nicht am Tisch, der ist aber ziemlich entscheidend und das ist in fast jeder Transaktion die Bank. Die Bank des Käufers, die finanzieren muss. Das heißt, ich muss es schaffen, ein Gesamtkonzept, eine Gesamtidee von dem Unternehmen und aber auch von der Zeit nach der Übernahme des Unternehmens zu Papier zu bringen, in einem Geschäftsplan, in einem Finanzbedarf. Und das muss so Hard Fact sein und so nachvollziehbar sein, dass eine Bank sagen kann, Schritt 1, ja, das gehe ich mit, daran glaube ich. Und das kann man vorbereiten, das kann man auch von den Unterlagen vorbereiten. Nein, man muss es eigentlich vorbereiten, weil der zweite Schritt ist mindestens genauso wichtig wie, ja, ich gehe das mit als Bank und finanziere das. Der zweite Schritt ist nämlich, dass die Bank sagt, zu welchem Zinssatz.
Und das macht halt einen riesen Unterschied, ob die Bank 2-3 Prozentpunkte mehr verlangt. Sie wird mehr verlangen, wenn sie ein hohes Risiko sieht. Und sie wird weniger verlangen, wenn sie gute Unterlagen hat, versteht, wie und warum dieses Unternehmen Geld verdient, vor allem auch versteht, warum der Käufer der Richtige ist, was er damit vorhat und dass da reales, nachweisbares Gewinnerzielungsmöglichkeiten drinstecken, und dann habe ich plötzlich ein völlig anderes Angebot. Und das entlastet mich als Käufer bei allem, was ich weiter tue, weil ich diese 2-3 Prozentpunkte, die ich vielleicht nicht in meine Übernahmefinanzierung bezahlen muss, später dann vielleicht nützen kann, weil mir genügend Cash noch für Investitionen bleibt oder für gute neue Leute, mit denen ich weiterarbeiten kann. Und dieser nicht am Tisch sitzende, den halte ich für sehr, sehr entscheidend, die Bank.
Ja, definitiv. Also Käufe spiegeln uns das auch wieder. Und da geht's ja nicht um den MBI oder einen strategischen Investor, der vielleicht das Kleingeld nicht komplett hat, um den Kaufpreis aus der Tasche zu zahlen, sondern es geht grundsätzlich auch um Beteiligungsgesellschaften und sonstige Institutionen, die immer oder in der Regel eine Bankfinanzierung mit im Portfolio haben. Und die Banken sind heutzutage sehr, sehr kritisch. Da gibt's EBIT-Faktoren oder EBDA-Faktoren. Die machen nicht immer Spaß.
Ja, also der Unternehmer, der sagt, guck dir mein Unternehmen an, guck dir meine Bilanz an, dann weißt du schon alles. Nein, das ist falsch. Der nimmt den Prozess nicht ernst und der wird es büßen. Es gibt kein Unternehmen, das so gut ist, dass es in seiner Komplexität und in seiner Tiefe einfach so erfassbar ist. Das ist die Bringschuld des Unternehmers, das zu leisten. Geht auch anders, klar. Scheint auch oft anders zu gehen, weil man als Unternehmer gern mal 3 Anschreiben oder 4 pro Woche auf seinen Schreibtisch kriegt, wo irgendjemand sagt, du, ich habe einen Käufer für dich, lass uns reden. Das ist auch oft mal so, dass da ein Käufer dahinter steckt. Das ist leider nicht immer so. Oft ist das wirklich nur ein Marketingzugang. Aber selbst wenn der Unternehmer dahinter steckt, der das kaufen möchte, naja, auch der muss eine Chance haben, das Unternehmen wahrheitsgemäß und in all seiner Möglichkeit zu erkennen. Und das braucht Vorbereitungsaufwand. Da, glaube ich, darf man seinem eigenen Unternehmen auch mal trauen, dass es eine gewisse Komplexität hat, die man da aufgebaut hat. Und das muss ein Käufer erkennen können.
Ja, oftmals die erste Frage nach dem Erstkontakt von Käufern ist, habt ihr ein Exposé für uns? Wir möchten uns das gerne anschauen. Und dann bekommen wir oftmals auch wiedergespiegelt in den ersten Management-Meetings, dass die Exposés schon sehr gut sind, ausführlich. Dann ist das erste Gespräch auch ein ganz anderes. Ja, da geht's nicht um Zahlen, Daten, Fakten, sondern dann geht's halt um die Chemie, weil die schon sehr gut vorbereitet reinkommen. Ja. Das ist so ein Thema, was Käufer sehr interessiert. Und jetzt haben wir noch ein Thema Finanzkäufer. Haben wir noch viele Finanzkäufer und gehen die eher in die strategische Richtung?
Haben wir noch viele Finanzkäufer? Ja, unheimlich viele. Also auch wenn manche, sage ich mal, Beteiligungsgesellschaften gerade Schieflage haben, eine spannende Situation zu merken, dass manche Portfolios gerade abverkauft werden und nicht mehr zukaufen, weil da scheinbar Fehleinschätzungen drin sind. Also nur weil jemand ich bin Private Equity, ich bin ein Finanzinvestor über sein Büro schreibt, heißt das nicht, dass er auf alle Ewigkeit gesund und erfolgreich ist. Das scheint schwierig zu sein. Aber ja, die Vielfalt im Markt ist immer noch groß und es ist Geld da. Es sucht halt eine vernünftige und eine gute Anlageform. Und das als Mittelständler zu sein, wenn man das will, ja, ich glaube, das kann sich lohnen. Es ist auch im Markt. Natürlich gibt es rein geldgetriebene Organisationen. Da passt dann auch dieser Begriff M&A vielleicht ein bisschen besser als Nachfolgelösung oder Unternehmensverkauf. Das sind andere Spielregeln. Es gibt aber sehr viele Player im Markt, wo unternehmerisches Geld unternehmerische Beteiligungsmöglichkeiten sucht. Also wo Unternehmer ihr Unternehmen verkaufen, sich mit 2-3 anderen Unternehmern zusammenschließen und gemeinsam ein Family Office bilden, mit dem sie dann wieder investieren. Investieren eben nicht nur monetär, sondern auch investieren mit ihrem Netzwerk, mit ihrem Know-how, mit den Klippen, die Sie selber als Unternehmen umschifft haben in Ihrer aktiven Zeit und die Sie jetzt für andere Unternehmen aufschließen. Und wir merken, dass das für mittelständische Unternehmer oft spannend ist, weil sie merken, jeder Unternehmer, glaube ich, kann sich hinsetzen und eine Liste machen mit den Herausforderungen, vor denen er unternehmerisch steht, wo er aber sagen muss, ich bin da gar nicht so sehr gut oder ich habe das noch nie gemacht. Und wir merken, wenn wir mit Käufern aus dem Finanzbereich solche Unternehmer ansprechen und ganz konkret sagen können, was wir denn zusätzlich noch an Mehrwert mitbringen, dass wir dann sehr offene Türen vorfinden. Also das Klassische würde ich sagen, der Unternehmer, der hat das Unternehmen von seinem Vater übernommen, hat es aufgebaut, hat es nochmal größer gemacht, ihm ist einiges gut gelungen, aber sein Markt ist deutschsprachig oder eben nur Deutschland. Also Dachraum geht vielleicht noch, Schweiz ist schon wieder besonders, aber Deutschland und Österreich, das kriegen die noch hin. Wie kriege ich aber aus einem an sich Produkt, das vielleicht auch noch in anderen Märkten möglich wäre, wie kriege ich denn eine Internationalisierung hin? Und das ist oft so eine gläserne Decke, wo einige Unternehmen dagegen stoßen und sagen, verdammt, vielleicht bin ich jetzt gar nicht mehr der richtige Unternehmer für diese Phase. Und dann ist ein Käufer, der dieses Know-how mitbringt und der einem auch hilft, das eigene Risiko zu reduzieren, weil man einfach durch den ersten Teil des Kaufpreises oder durch den Fixkaufpreis ja ein Stück weit des Wertes, den man geschaffen hat, schon ins Privatvermögen überführen kann. Das reduziert einfach das eigene Risiko. Oder was auch spannend ist, Käufer, die Technologie mitbringen, die bestimmte Themen schon können, wo man selber vielleicht auch als Unternehmer gemerkt hat, das ist jetzt nicht mehr so meins. Oder wo ich eine Größenordnung erreiche, wo ich mir als Unternehmer denke, naja, die 10, 20, 30 Millionen Umsatz, die kriege ich noch gesteuert. Ich kriege auch ein Unternehmen noch gesteuert, das Prozesse hat, um mit so einem Umsatz umzugehen. Würde ich aber noch weiter wachsen, wofür es vielleicht Marktmöglichkeiten gibt, dann traue ich mir das nicht mehr zu, weil ich dann ein Unternehmen ganz anders strukturieren muss. Also so dieses Schlagwort Company Building, das können dann viele nicht mehr oder wollen es nicht, weil sie aus einer anderen, vielleicht aus einer technischen Schiene kommen, wo sie super gut sind, aber plötzlich werden sie zum Manager und sehen keinen Kunden mehr. Auch da kann jemand aus dem Finanzbereich oder ein Family Office oder auch ja ein vernünftiger PE-Fonds kann eine sehr, sehr gute Lösung sein, weil er das Unternehmen, wenn man es als eigenes Gebilde ernst nimmt oder als eigene Persönlichkeit, eine Chance gibt, weiter gesund zu wachsen.
Ja, das sind auch oftmals Verkäufer, die nicht unbedingt 65 sind, sondern vielleicht 45 bis 55, die schon ihr Unternehmen gut aufgebaut haben, aber wirklich an der Grenze sind, wo sie vielleicht doch das eine oder andere Thema haben, ob es Personal ist, ob es Wachstum im Ausland ist, was sie damit mit einem guten Käufer im Prinzip einkaufen können. Ja, man verkauft vielleicht nur einen Teil des Unternehmens und behält einen gewissen Anteil von 25% meinetwegen und kann dann gemeinsam das Unternehmen weiterentwickeln.
Also ich glaube, man darf diese Phase, ich mag gar nicht so sehr auf den Punkt Verkauf abstellen, aber ich glaube, man darf diese Phase, über die Zukunft nachzudenken, darf man als Teil des Gesamtprojekts Unternehmer sehen und sich fragen, was kann ich denn, was würde ich mir noch wünschen, was kann ich von dem selber beherrschen, was ich mir noch wünschen würde und wo brauche ich vielleicht einen Partner? Das kann eine Kooperation sein, das kann vielleicht auch sein, dass ich selber als mittelständischer Unternehmer jemanden zukaufe, der mir diese Möglichkeiten oder diesen Marktzugang vielleicht bringt oder dass ich verkaufe. Also wir haben so einen plastischen Begriff, wo wir manchmal sagen, naja, verkauf dein Unternehmen doch zweimal. Verkauf einen Teil deines Unternehmens in dem Zustand, in dem es heute ist, aber an einen Partner, der mit einer guten oder mit einer vernünftigen Gewissheit mit dir diese nächsten unternehmerischen Hürden noch überschreiten kann und dann zu einem späteren Zeitpunkt in 2, 3, 5 oder mehr Jahren dann die restlichen Anteile übernimmt, aber dann zu der Bewertung des dann größeren und deutlich ertragreicheren Unternehmens. Und dann hast du tatsächlich insgesamt eine Abschöpfung in deinem Privatbereich erreicht, die du alleine so als Unternehmer vielleicht gar nicht hinbekommen hättest, zumindest nicht mit diesem Risikoprofil. Und
das lohnt Nachdenken, das lohnt sich auch inspirieren zu lassen. Und da brauche ich nicht immer einen Berater dafür, da kann ich auch einfach mich in meinem Markt umsehen und anschauen, wer hat denn sowas schon mal gemacht? Also ich glaube, dass jeder Unternehmer sieht, wo vielleicht ehemalige Wettbewerber oder auch befreundete Unternehmer solche Schritte schon gegangen sind. Naja, dann rufe ich halt an und rede mit denen drüber. Deswegen muss ich ja nicht sagen, ich will selber verkaufen, sondern im Gegenteil. Es darf normal sein, dass ein Unternehmer in jeder Lebensphase seines Unternehmens sich umguckt und schaut, was habe ich für Möglichkeiten und ins Gespräch geht mit anderen. Dieses Erfahrung austauschen ist ja nicht nur, wie löst du das technische Problem XY oder welches Material verwendest du oder wo kaufst du XYZ ein, sondern es darf auch sein, welche Erfahrung hast du mit der Weiterentwicklung deines Unternehmens bei dem Punkt X gemacht und wie gehst du dieses und jenes an? Da kommt so viel Qualität raus, die, glaube ich, kann einem Unternehmer, egal wie gut er ist, immer nur einen Plus bringen.
Ja, das sind sie schon ziemlich zögerlich, die Unternehmer. Ein bisschen was von sich zu erzählen, möglicherweise darauf hinweisen, dass man das Unternehmen verkaufen will. Also es ist schon schwierig. Und ihr habt ja im Juli auch wieder die Akademie in München. Oder es gibt so viele Veranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen, die hervorragende Plattformen bieten, um den Austausch unter den Unternehmern zu gewährleisten und zu fördern.
Also wir haben ja angefangen mit Frühlingsgefühl oder mit dem, was im Moment da draußen passiert. Ja, vielleicht darf einen diese Inspiration aus dem beginnenden wärmeren Teil des Jahres auch dazu zu bringen, mehr rauszugehen und mehr zu reden, sich gut auszuwählen, in welches Umfeld man sich begibt. Oder ganz ehrlich, ich glaube, man darf auch, also bei uns geht es zumindest, man darf bei uns anrufen und sagen, ich bin in folgender Unternehmenssituation. Hast du mir einen Unternehmer aus deinem Mandantenkreis oder mit dem ihr als Oak Street schon mal verkauft habt, mit dem ich einfach mal quatschen kann von Unternehmer zu Unternehmer? Und sowas machen wir regelmäßig. Also wir stellen da die Verbindung her. Und wir sehen das auch als Teil unserer Aufgabe. Das ist kein Teil unseres Geschäfts. Wir verdienen da nichts dran. Aber wir haben ja ein Interesse, dass Mittelstand funktioniert. Und dass Unternehmer sich austauschen. Und wenn wir empfehlen dürfen, wer hier vielleicht geeignet ist, weil er schon ähnliche Dinge gelöst hat oder selber vor den Dingen steht, ja, dann machen wir das super gern. Und die Veranstaltungen, wir kriegen manchmal die Rückmeldung, dass wir vielleicht schon was Besonderes schaffen, gerade jetzt mit der Akademie, auch an Klima und an Stimmung. Und ja, unser Ziel ist schon, die Impulse, die von der Bühne runterkommen, dass die anregen zum Nachdenken, zum Reden, zum Austauschen. Ich muss aber auch sagen, das Allerwichtigste bei jeder Akademie sind die Gäste und was die Gäste draus machen, weil da sind dann 100 Menschen, 110, 120 Menschen, die jeder eine Erfahrung in seiner wirtschaftlichen Tätigkeit und in seinem Leben als Mensch hat, die er gerne mitbringt, sonst kommt er nicht zu unserer Veranstaltung. Das, glaube ich, kommunizieren wir klar genug. Und wo er sagt, na, dann lege ich das halt mal auf den Tisch und guck, wem das was bringt. Oder ich bringe selber eine Herausforderung mit und sag, das ist gerade mein Thema, wie geht ihr damit um? Das ist da möglich, da ist genug Zeit und das kann man sich nicht an Beratungsleistungen einkaufen, was das bringt. Das ist, glaube ich, viel zu wertvoll. Dieses Mal, glaube ich, schaffen wir es, dass auch ein paar das auf der Bühne machen. Wir haben mindestens einen Unternehmer, der wird sich da vorne hinstellen und wird sagen, ich habe ein Wachstumsziel und das ist riesig und das macht mir Angst, aber ich habe mir das vorgenommen, weil das für mich in meinem Unternehmerleben wichtig ist, solche ambitionierten Ziele zu haben und auch ernsthaft anzugehen. Und der wird uns da oben im Juli erzählen, im Januar hat er mir sein Wachstumsziel in Jahren versprochen. Und er wird im Juli berichten, was er seitdem getan hat, wie dieses Ziel ist. Und naja, wir werden das filmen, wir werden es auf YouTube stehen. Der kommt aus der Nummer nicht mehr raus. Und ich finde das super mutig und super spannend. Und ich will das sehen. Und das ist gelebtes Unternehmertum. Ich habe ein Ziel und ich frage mein Team, kriegen wir das hin? Und dann packen wir das an und dann setzen wir das um und dann funktioniert es. Und ich finde, ja, da habe ich jetzt schon Freude drauf, was da rauskommt.
Ich bin gespannt, wir werden auch kommen und Ich war ja auf der einen oder anderen Veranstaltung bei euch. Was ich festgestellt habe, dieses Gespräch mit Unternehmen und sind ja nicht nur jetzt diese klassischen Unternehmer da, sind ja auch sonstige Multiplikatoren da, sind Banken da, sind Steuerberater da, ja, die sich für das Thema interessieren. Aber im Nachgang kam keine Penetranz, dass man angeschrieben wurde, wie es auf LinkedIn zum Beispiel sehr, sehr üblich ist, hier und du musst zu mir kommen und ich möchte dir das verkaufen und diese Dienstleistung brauchst du unbedingt. Das ist mir nicht vorgekommen. Auch unsere Veranstaltung, wir haben ja im November eines jeden Jahres eine kleine Veranstaltung bei uns in Marburg zum Thema Nachfolge, hat schon Früchte gezogen. Also ein Unternehmer aus der Region haben wir sehr schön verknüpfen können mit einem hervorragenden Anwalt und Notar, der jetzt das MBO begleitet. Und man darf sich als Unternehmer nicht zu schade sein, auf solche Veranstaltungen zu gehen und mit Mehrwert und Mehrwissen rauszugehen.
Ich hoffe, dass uns das gelingt. Also danke für deine Rückmeldung. Das, was wir auf der Veranstaltung prägen, was wir auch den Impulsgebern auf der Bühne sehr, sehr eindringlich vorher mitgeben, ist, der Sinn der Veranstaltung ist, Mehrwert anzubieten. Wir als Veranstalter, jeder auf der Bühne, bietet Mehrwert an und wenn es nur ist, seine eigene Erfahrung, das ist sehr viel wert und da bitten wir die Gäste auch drum. Es ist keine Akquiseveranstaltung, ganz im Gegenteil. Wenn ein anderer sagt, ich glaube, du kannst dieses Thema sehr gut, lass uns reden, herzlich willkommen. Also ich erinnere mich, wir hatten von Fraunhofer Ventures einen Ansprechpartner da, der seine Möglichkeiten für mittelständische Unternehmen auf der Bühne berichtet hat, wo viele unter unseren Gästen völlig überrascht war, dass so ein namhaftes, großes Haus wie Fraunhofer sich auch um kleinere mittelständische Themen kümmert und dafür einen Prozess hat. Und der war sehr froh über die große Anzahl der Anfragen, die er danach bekommen hat. Weil er eine Tür geöffnet hat und gezeigt hat, kommt mal rein, da ist Sonne, da kann für euch was passieren. Und dann, ganz ehrlich, sind wir als Team auch selig, weil dann hat die Veranstaltung ihren Sinn erfüllt. Dann ist es gut. Wir kriegen das nicht jedes Mal mit, aber wir kriegen doch regelmäßig zurückgespielt, du, ich habe den und den bei euch kennengelernt und wir machen das und das zusammen oder wir tauschen uns aus und das funktioniert so. So entsteht das, was wir unser Oak Street Dorf nennen. Also diese Vielzahl von Menschen und von Leistungen, die gemeinsam für solche entscheidenden Prozesse wie eine Unternehmensnachfolge oder eine Transaktion notwendig sind. Nichts da draußen geht von einem allein. Weder als Unternehmer noch als Prozessbegleiter oder sonst irgendwie Leistungsanbieter. Das geht nur durch Unterhaken und gemeinsam tun wollen.
Ja, richtig. Und da ist der Austausch unter Unternehmern sehr viel wert, weil er eigentlich immer ehrlich ist. Ja, also der Unternehmer spiegelt das wieder, der diese Erfahrung schon hat, was er wirklich auch empfunden hat. Und jetzt zeigt er mir die Uhr hierhin. Also es ist einfach zu interessant, das Thema und das Gespräch mit Alexander. Komm, gib mir noch ein Thema, Dealbreaker. Was ist der größte Dealbreaker?
Boah, das ist schwierig, das zu qualifizieren. Also ich glaube, ein Kern ist tatsächlich, also nein, es gibt, glaube ich, zwei große Dealbreaker. Das eine ist Unwahrheit auf beiden Seiten. Das ist der Killer. Wenn das mal bei einem Punkt anfängt, ob's aufkommt oder nicht, das funktioniert nicht. Wenn der Verkäufer was behauptet, was einfach nicht ist, die Wahrscheinlichkeit, dass es aufkommt vor der Transaktion, ist immens hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nach der Transaktion aufkommt, ist noch viel höher, wenn der Käufer dann in alles blicken kann und das führt zu einem Debakel. Davor führt es entweder zum Abbruch, danach führt es zu noch viel schlimmeren Dingen. No way. Also nicht tun, nicht mal drüber nachdenken. Transparenz schützt und wenn ich was aufzeige, was nicht gut ist, ist das auch fein. Dann ist der Kaufpreis vielleicht 3 Euro niedriger, aber ich habe Frieden und muss mich nicht auseinandersetzen. Also und bei der Käuferseite auch, wenn jemand so tut, als könnte er ein 10 Millionen Unternehmen kaufen, dann ist es super nett, aber das geht nicht lange durch. Ich muss vorher mir sauber meine Karten legen, was ich kann, also auch was ich leisten kann als Persönlichkeit in der Führung eines Unternehmens, aber auch was ich mir leisten kann finanziell mit meinem Eigenkapital oder mit den Verbündeten, die mir vielleicht helfen bei der Transaktion. Aber da Unwahrheit oder Unehrlichkeit funktioniert überhaupt nicht. Und das Zweite ist sicher, ja, Realismus. Den nicht zu haben, killt jede Transaktion. Etwas zu fordern, es ist ein Unternehmen. Das ist nicht so wie auf dem Bazar oder auf dem Flohmarkt, wo ich eine schöne Schatulle sehe und sag, ich probier's mal, sie für 30 Euro hinzulegen und wenn ich 8 krieg, bin ich zufrieden. Nein, ein Unternehmen ist ein lebendes Gebilde. Und ich kann relativ klar messen, zu welchem Kaufpreis ich sinnvoll kaufen kann und zu welchem Kaufpreis es einfach nicht mehr sinnvoll ist. Das ist ein enger Korridor. Das ist kein Bazar und dann lohnen auch diese Bazar-Vorgehensweisen nicht.
Ja, und da schätze ich euer Angebot einfach, ruft an, gibt uns oder lasst euch eine Einschätzung von uns geben. Also auch wir nehmen uns gerne mal 1, 2, 3 Stunden Zeit oder auch länger für einen Unternehmer, der unsicher ist, wie soll ich jetzt vorgehen? Soll ich mein Unternehmen verkaufen oder soll ich es nicht verkaufen? Das kostet im ersten Moment nicht. Aber es gibt eine gute Transparenz und vielleicht auch ein bisschen Sicherheit für den Unternehmer oder die Unternehmerin.
Ja. Und Sicherheit ist eine gute Überschrift für den Prozess. Absichern, vorbereiten und dann in Ruhe und Sicherheit durchführen. Ja.
Ja, das ist einfach so. Also Sicherheit bedeutet Offenheit, Vertrauen und wie du schon sagst, das muss von beiden Seiten kommen. Es muss von beiden Seiten der Wille da sein, dass man dem anderen vertraut. Und dieser Wille darf auch nicht enttäuscht werden im Ende des Tages.
Ja. Das heißt, ich glaube, in jedem Fall deinen Podcast hören. Ich glaube, dann ist man eh schon gut vorbereitet und man hat einen guten Weg gefunden gegen Enttäuschung.
Ja, wir versuchen ja in solchen Podcasts oder in Vorträgen oder in Veranstaltungen das den Menschen nahezubringen, wie das Leben tatsächlich auch spielt. Ja. Und wir haben viele Menschen, die Erfahrungen mit sich bringen, die davon erzählen und davon kann man nur profitieren. Aber in der Konsequenz ist das persönliche Gespräch, glaube ich, das Wichtigste, was man machen kann. Ich glaube, wir sind so am Ende angekommen. Sehr lang, sehr interessant, hörenswert. Vielen Dank, lieber Alexander.
Sehr gerne.
Und ich wünsche dir noch eine gute Restwoche und ein erfolgreiches Jahr 2025.
Vielen Dank. Wenn sich jemand weiter informieren mag, gerne auf die Wissensplattform schauen, nachfolge-wissen.oakstreet.de. Dort sind Checklisten drin, da ist viel von dem, was wir jetzt angeschnitten haben, nochmal nachlesbar in einer klaren, deutschen, einfachen, direkten Sprache, ohne englische Begriffe, einfach so, dass man was damit anfangen kann. Da kann ich nur jeden, der das jetzt hier hört, dazu einladen. Also, danke dir.
Sehr gerne. Wir verlinken das in den Shownotes.
So, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt Marburg.